Bevor ich euch eine Geschichte erzähle, habe ich eine für die Kinder. Und ich darf euch bitten, nach vorne zu kommen und das Mikrofon mitzubringen. Ja, seid ihr beiden Angsthasen? Ihr seid mutig, ne? Habe ich mir gedacht. Ja, also ich, als ich ein kleines Kind war, ich glaube, ich war ein ziemlicher Angsthase. Ich hatte immer, zumindest nachts, hatte ich immer Angst. Bei uns in meinem Elternhaus, da waren eine ganze Menge Leute. Wir waren vier, meine Papa, meine Mama, mein Bruder und ich, meine Oma hat da gewohnt. Und dann haben noch zwei Leute bei uns im Haus gewohnt, die gar nicht mal verwandt waren. So ein bisschen unter Miete, aber ich weiß gar nicht, ob die Miete bezahlt haben. Die haben jedenfalls bei uns gewohnt. Und jeder hatte so ein Zimmer. Also der eine, der bei uns gewohnt hat, hatte ein Zimmer. Die andere Frau, die hatte ein Zimmer. Meine Oma hatte ein Zimmer. Und meine Eltern hatten ein Schlafzimmer. Und dann gab es so ein Wohnzimmer und eine Küche und ein Bad. Und das Leben hat sich meistens in der Küche abgespielt, aber abends haben wir dann natürlich in den Schlafzimmern geschlafen. Und der eine von uns, mein Bruder oder ich, einer von uns durfte immer bei der Oma mit im Bett schlafen. Die hatte so ein großes Ehebett. Und der andere bei den Eltern im Bett mitschlafen. Könnt ihr euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen, ne? Bei den Eltern mit im Bett schlafen, gibt es ja gar nicht. Ja. Aber früher war das so, war eben nicht mehr Platz da. Ja. Und das wurde immer gewechselt. Eine Woche war mein Bruder bei der Oma und eine Woche ich. Und dann wieder mein Bruder und dann wieder ich. Ich weiß gar nicht, an welchem Tag das war, aber irgendwann mal in der Woche wurde gewechselt. Und wir haben immer lieber bei der Oma geschlafen. Warum? Weil die Oma ins Bett gegangen ist, wenn wir auch ins Bett gegangen sind. Da war immer jemand da. Wenn meine Eltern, die sind noch ein bisschen länger wach geblieben und da musste man dann allein da im Bett liegen. Und ich weiß, ich wollte immer im Flur, wollte ich immer das Licht anhaben und die Tür so einen Spalt offen, damit das bloß nicht dunkel ist, wenn ich da allein im Bett lag. Und der schlimmste Tag war der Donnerstag. Weil am Donnerstag hat meine Mama gearbeitet, und zwar abends. Sie hat auf der Gemeinde gearbeitet und dann kamen die Leute, die bei der Gemeinde beschäftigt waren und haben den Lohn ausgezahlt bekommen. Und dann war die Mama, war abends zwischen 7 und 9, war die auf dem Rathaus. Und das Blöde war, dass mein Papa meine Mama immer abgeholt hat. Und dann war überhaupt keiner da. Meine Oma war zwar oben mit meinem Bruder, aber unten war halt keiner im Haus. Und ich weiß, dass ich fast jedes Mal, wenn mein Papa weggegangen ist, noch 5 Minuten gewartet habe im Bett. Und dann bin ich rausgeschlichen in die Küche und habe geguckt, wann die wiederkommen. Habe immer am Fenster gestanden und geguckt, wann kommen die endlich wieder. Und irgendwie haben die immer gesehen, dass ich am Fenster war. Ich weiß nicht wie, wenn die gekommen sind, die wussten immer, dass ich am Fenster war. Ich habe mich sofort wieder ins Bett geschlichen, wenn ich gesehen habe, die kommen. Aber irgendwie wussten die immer, dass ich da draußen war und geguckt habe. Geht es euch manchmal auch so? Wenn ihr alleine seid, ein bisschen Angst habt, dunkel? Nö, ne, ihr nicht, klar, dachte ich mir. Oh ja, okay, ihr seid so und so immer zu zweit. Ah, du machst eine CD an. Ja, das gab es früher nicht, da gab es keine CDs. Aber ich habe hier einen Text für euch. Wer mag lesen? Du nicht?
Ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit.
Genau. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Du schätzt mal Jesus, gut geschätzt. Genau, das hat Jesus gesagt. Also wir sind eigentlich nie alleine. Ja, selbst wenn wir mal das Gefühl haben, alleine zu sein, und wenn da gar keiner ist um uns herum, aber wir sind nie alleine. Jesus hat gesagt, er ist immer bei uns. Und das, wenn wir uns das bewusst machen, wenn wir darüber nachdenken, dann braucht man eigentlich auch gar keine Angst zu haben. Also wenn ihr mal wieder, falls ihr, was ja bei euch nicht vorkommt, ihr macht ja eine CD ein, aber egal. Also wenn das mal vorkommt, oder wenn ihr mal so in der Situation seid, wo ihr dacht, bin ich jetzt ganz alleine? Nein, wir sind nie ganz alleine. Das könnt ihr mitnehmen. Okay? Und jetzt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr zuhören bei der Predigt oder ihr könnt auch rausgehen und genau, ihr macht Schatzkiste. Alles klar. Danke.
sind die Erwachsenen dran. Ich habe einen Neffen. Eigentlich habe ich 3 Neffen und eine Nichte. Und falls jemand von euch nicht weiß, was Neffe oder Nichte ist, das ist der Sohn oder die Tochter von Geschwistern oder von angeheirateten Geschwistern. Umgekehrt würde meine Nichte oder mein Neffe Onkel zu mir sagen oder Tante, wenn es eine Frau ist. Also die Paula ist zum Beispiel meine Nichte. Und diesen einen Neffen, von dem ich jetzt euch erst erzählen möchte, den habe ich vor kurzem besucht. Er ist mittlerweile fast 40 Jahre alt, wohnt in der Nähe von Hamburg, nordwestlich von Hamburg, in einer Stadt, die nennt sich Wischhafen. Dort gibt es die einzige Fährverbindung über die Elbe auf die andere Seite nach Glückstadt. Und diesen Neffen habe ich immer so ein bisschen für einen Einzelgänger-Typen gehalten, so einen Naturbursche. Schon als Jugendlicher, wenn er mit Freunden unterwegs war oder sie besucht hat, hatte er kein Problem damit, nachts um 2 Uhr noch 10 Kilometer nach Hause zu laufen. Das hat ihm nichts ausgemacht, hat er gerne gemacht. Er hat dann auch Forstwirtschaft studiert, hat anschließend Praktika gemacht in Naturparks in Polen, er war auf Grönland, er war im Naturpark in Australien und jetzt ist er Naturschutzbeauftragter. Er kümmert sich vorwiegend um Vogelschutzgebiete entlang der Elbe. Und bei diesem Besuch haben wir unter anderem Bilder von seinen Urlauben gesehen, hat er mir gezeigt. Und die Urlaube, die Bilder, die ich so gesehen habe, das hat irgendwie zu ihm gepasst. Im Wohnmobil, viel in der Natur, Wanderungen mit seinen Freunden, die er schon so aus der Jugendzeit kennt. Aber dann hat er mir auch Bilder gezeigt von einem Urlaub, den er ganz alleine verbracht hat. Das war irgendwie ein Sonderangebot außerhalb der Saison, 10 Tage Schottland mit dem Mietwagen und in 8 oder 7 verschiedene Hotels. Und fast alle diese Hotels waren ehemalige Schlösser oder ehemalige Burgen. Und die waren natürlich auf den Bildern zu sehen, aber sonst weitgehend Landschaft. Und dann kam eine Aussage von ihm, die mich überrascht hat. Ich sag's mal in meinen Worten, er sagte sowas wie: Es ist viel schöner, wenn man solche Erlebnisse gemeinsam macht, wenn man sie mit Freunden oder einem Partner teilen kann. Ich war irgendwie baff, weil ich das von ihm nicht erwartet hätte, habe aber dann trotzdem einfach nur so zustimmend genickt und sowas wie ja, genau oder ja, stimmt gebrummt. Aber irgendwie hätte ich wirklich das von ihm nicht erwartet. Hat er recht? Kann man die schönsten Dinge sehen und die tollsten Sachen erleben und trotzdem unglücklich sein? Gibt es nichts Schöneres als eine Wanderung alleine quer durch die Wildnis, wo keine Menschenseele ist, wo man abschalten kann, eine Ruhe hat? Das ist doch wunderbar, oder? Aber selbst wenn wir sowas machen, machen wir doch heutzutage zumindest, wo wir unser Handy dabei haben, wo das ganz einfach ist, immer Fotos. Natürlich für die Erinnerung, aber nur zur Erinnerung. Oder machen wir das auch, um sie später jemandem zu zeigen und das Erlebte, was wir haben, mit jemand anderem zu teilen? Ja, es ist ja heute oft so, dass wir gar nicht warten können, bis wir es jemandem zeigen können. Wir müssen uns ja möglichst sofort mitteilen. Und seit WhatsApp und Instagram und Twitter und Konsorten ist das ja auch normalerweise gar kein Problem. Wir können es gar nicht abwarten, unsere Erlebnisse dem anderen aufzudrängen. Wir posten Bilder von Tellern mit unserem Essen im Restaurant oder zu Hause, Vom Sonnenuntergang auf dem Berg oder am Meer, wir filmen die Kapriolen unserer Katze und wie der Hund Pfötchen gibt und sind ganz unglücklich, wenn wir kein Netz haben und es nicht sofort wegschicken können. Oder wenn der andere die Nachricht oder das Bild erst später bekommt. Was, wenn ich niemanden habe, um mich mitzuteilen? Niemanden, den es interessiert, was ich mache? Dann bin ich einsam. Und so ging es meinem Neffen auf dieser Tour durch Schottland. Da war niemand, dem er sagen konnte, schau mal, dieser Blick auf die Berge, diese herrliche Blumenwiese, die da jetzt vor uns ist, der Sonnenuntergang am Meer, ist das nicht toll? Oder das Hotel, guck dir das mal an, ein Wahnsinnsbau. Und der Park davor, wo der Zugang durchgeht, oder die Burg da oben auf dem Berg gelegen. Und wenn ich aus meinem Zimmer gucke, habe ich einen super Blick auf die ganze Landschaft. Er war ganz alleine. Er konnte das niemand erzählen. Man sagt ja, geteilte Freude ist doppelte Freude. Kann es sein, dass alleine genießen nur der halbe Genuss ist? Niemand will auf Dauer gern alleine sein. Ich denke, alle oder zumindest fast alle haben irgendwo eine Sehnsucht nach Gesellschaft. Und dann dieser Text, den der Tim jetzt schon vorgelesen hat, aus Matthäus 28. Es ist nicht einmal ein ganzer Vers, es ist der letzte Satz, den Jesus gemäß Matthäus auf der Erde gesprochen hat. Und seid gewiss, das ist Matthäus 28, Vers 20, wenn jemand das mitlesen will, der zweite Teil. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Die Elberfelder sagt uns, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und Luther übersetzt und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist nur ein kurzer Satz, ein unscheinbarer Satz, aber was für ein Versprechen. Wir behandeln ja in diesem Viertel im Bibelgespräch das Thema Gottes ewiger Bund beziehungsweise die Verheißung, je nachdem, welches Begleitheft wir haben. Und dabei wurden uns und werden uns ja mehrere Bündnisse gezeigt, die Gott mit den Menschen geschlossen hat. Ein Bündnis ist ja normalerweise sowas wie ein Vertrag, aber manche dieser Bündnisse sind ja keine Verträge, wo jemand sagt, ich verpflichte mich dazu, wenn du dich dazu verpflichtest. Sondern es sind einfach Versprechen von Gott an uns Menschen, ohne Bedingung. Eines dieser Versprechen, ganz am Anfang, nach dem Sündenfall, hat Gott versprochen, dass er einen Erlöser schicken will, ohne Bedingung. Oder nach der Sintflut hat er versprochen, dass er nie wieder die Erde durch Wasser vernichten will. Und jetzt noch so ein Versprechen. Ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Und da er gesagt hat, bis zum Ende der Zeit, hat er wohl nicht nur die Jünger gemeint. Dann hätte er sagen können, bis zum Ende eures Lebens. Er gilt den damaligen Jüngern, er hat ihnen gegolten und er gilt auch uns heute. Was bedeutet dieser Satz? Was bedeutet dieses Versprechen? Wie macht sich das bemerkbar? Bei den Jüngern damals, bei uns heute? Matthäus hat ja nicht berichtet, wie die Jünger reagiert haben. Mit diesem Satz ist das Matthäus-Evangelium zu Ende. Und auch Markus widmet der Geschichte von der Auferstehung vom leeren Grab bis zur Himmelfahrt nur ein einziges kurzes Kapitel. Johannes beschreibt sehr viele Details, was nach dem Tod Jesu passiert ist. Dass der Jesus den Jüngern mehrfach erschienen ist, zuletzt am See Tiberias, wo er Fische für sie gegrillt hat, nachdem sie von einem Fischfang zurückgekehrt sind, wo er Petrus dreimal gefragt hat, ob er ihn lieb hat. Aber Johannes schreibt kein einziges Wort über die Himmelfahrt. Bleibt Lukas. Auch Lukas hat nur ein einziges Kapitel von der Auferstehung bis zur Himmelfahrt. Aber es ist ein relativ langes Kapitel. Hier finden wir zum Beispiel auch die Geschichte von den Emmausjüngern. Und anders als Matthäus, der den Ort der Himmelfahrt nach Galiläa auf einen Berg in Galiläa gelegt hat, findet bei Lukas die Himmelfahrt in der Nähe von Bethanien statt. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, die ja nahtlos an das Evangelium anknüpft, sagt er sogar auf dem Ölberg. Aber weder im Lukas-Evangelium noch in der Apostelgeschichte finden wir diesen Satz, alle Tage bis ans Ende der Welt. Das schreibt nur Matthäus. Aber dafür sagt er etwas aus, wie die Jünger nach der Himmelfahrt reagiert haben. Und das finden wir in Lukas 24, Vers 50 bis 52. Jesus führte seine Jünger noch aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich vor ihm nieder und dann kehrten sie mit großer Freude nach Jerusalem zurück. Es scheint so, dass sie es ganz gut verkraftet haben, dass Jesus endgültig weg war. Und anscheinend hat dieses Versprechen, das er ihnen gegeben hat, dass sie nie ohne ihn sein würden, ihre Trauer gedämpft, ja sogar Freude hervorgerufen. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Wenn man es genau nimmt, hat Jesus damit nicht unbedingt gesagt, dass er permanent bei ihnen war oder bei uns. Eigentlich hat er nur gesagt, jeden Tag. Das ist ein kleiner Unterschied. Also wenn ich jeden Tag jemanden für 10 Minuten besuche, dann bin ich auch jeden Tag bei ihm, aber nicht dauernd. Aber ich vermute mal, dass Jesus eigentlich schon das gemeint hat, permanent, immer, andauernd. Was bedeutet es nicht, dass Jesus jeden Tag bei ihnen ist oder bei uns? Es bedeutet nicht, dass es uns jeden Tag gut geht. Es bedeutet nicht, dass wir nicht krank werden können. Und es bedeutet nicht, dass alles immer super ist. Das wird ja gerne impliziert. Wenn Gott jemanden segnet, wenn Gott mit jemandem ist, dann geht es ihm immer gut. Wenn ich gesegnet bin, dann ist immer alles paletti. Nein, das bedeutet es nicht. Wir brauchen uns nur die Jünger damals anzuschauen, um zu sehen, dass es eben nicht so war. Nach den Worten Jesu, dass er bei ihnen alle Tage sein würde und nachdem er sie gesegnet hat, wie ist es ihnen ergangen? Sie haben Verspottung erlitten, Verfolgung. Einige sind ins Gefängnis gewandert, wurden verbannt und manche haben sogar ihr Leben gegeben durch einen gewaltsamen Tod. Und Jesus hat es ihnen vorher ja auch angekündigt. Wenn sie mich verfolgen, werden sie euch auch verfolgen. Der Segen und Jesu Gegenwart in dem Leben der Jünger hat sie auch nicht davor bewahrt, Fehler zu begehen. Es hat nicht verhindert, dass sie verschiedener Meinung waren und es hat auch nicht verhindert, dass sie sich manchmal gestritten haben. Und wenn damals der Segen nicht bedeutet, dass alles immer gut ist, dann kann ich das heute eigentlich auch nicht erwarten. Was hatten die Jünger dann davon? Was haben wir davon, dass Jesus immer bei uns ist? Und eine Antwort, es gibt natürlich mehrere, aber eine Antwort, und auf die wollte ich mich heute auch nur konzentrieren, sie waren nicht allein. Sie waren nie allein. Selbst wenn es ihnen schlecht ging, waren sie nicht allein. Sie waren in der Lage, im Gefängnis unter widrigen Umständen Lieder zu singen, ihren Mitgefangenen Mut zu machen, die Hoffnung aufrecht zu erhalten und sogar zu danken, wenn es ihnen schlecht ging. Da war immer jemand, mit dem sie alles teilen konnten, die guten Augenblicke und die schlechten Augenblicke. Ihr kennt alle die Geschichte von den Spuren im Sand. Also ich habe sie schon viele Male gehört und ihr bestimmt auch schon einige Male. Es ist diese Geschichte, wo ein Mann oder es könnte ja auch eine Frau sein, am Ende des Lebens zurückblickt und zwei Paar Fußspuren im Sand zieht. Und es Stellen gibt im Leben, wo da nur eine Spur läuft. Und auf die Beschwerde an Jesus, ja, das waren die Zeiten, wo es mir besonders schlecht ging, da hast du mich allein gelassen, sagt Jesus, nein, das sind meine Spuren, da habe ich dich getragen. Diese Geschichte fokussiert ja auf die schlechten Zeiten. Und wir haben sicher auch mehr Bedarf, mit jemandem zu reden, unsere Sorgen, unsere Ängste zu teilen, wenn es uns schlecht geht. Aber was war, als diese zwei Paar Spuren nebeneinander liefen? Sind die beiden da nur nebeneinander hergelaufen, ohne sich gegenseitig zu beachten? Wie ist es bei uns? Beachten wir Jesus nur, wenn es uns schlecht geht, wenn wir ihm die Ohren volljammern können, wenn wir ihn brauchen, damit er unsere Wünsche erfüllt? Seit diesem Besuch bei meinem Neffen in Wischhafen beschäftigt mich dieser Gedanke. Und interessanterweise kamen auch immer wieder so Impulse. Vor zwei Wochen haben die Carola und der Andreas haben die gesungen, ich bin bei euch jeden Tag, spricht Jesus Christ. Das ist ja genau dieser Text. In der letzten Woche hat der Olaf Schaaf diesen Text gebracht. Und irgendwie beschäftigt mich das. Was ist mit meinem Leben? Was in meinem Leben teile ich mit Jesus? Teile ich die schönen Momente mit ihm? Wenn ich aus dem Flugzeug schaue und die bunten Rapsfelder jetzt unter mir sind, oder im Herbst der bunte Wald, wenn ich Wolkenformationen sehe, aus denen die Sonne hervorstrahlt, denke ich dann oder sage ich dann, schau mal her, ist das nicht toll, wie schön das alles ist? Ist es nicht prima, dass wir das zusammen genießen können? Ist mir eigentlich klar, dass Jesus mit im Flugzeug sitzt, wenn ich da mit meinem Schüler bin? Dass Gott gegenwärtig ist? Ich muss gestehen, eher selten bis gar nicht, denke ich daran. Wir hören jetzt noch ein Lied von der Gruppe Surrender. Sie singen Surely the presence of the Lord is in this place. Hört mal zu. Ich sage danach noch was.
As God's glory.
Surely the presence of the Lord is in this place. Ganz sicher ist die Gegenwart Gottes an diesem Ort. Und dann singen sie weiter, ich kann diese Macht Gottes spüren und seine Herrlichkeit. Ich kann hören das Rauschen der Engelsflügel. Und dann geht es darum, dass es viele sein können oder wenige, zwei oder drei, wo Gott mitten unter ihnen ist, wie er versprochen hat. Mir geht es nicht so, dass ich das spüre. Ich kann auch keine Engelsflügel hören. Aber ich kann mir es vorstellen. Und dieses Wort, das Jesus auch gesagt hat, da wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, das kenne ich auch. Und wir kennen auch diese Worte, wo Menschen schon im Alten Testament gesagt haben, wohin soll ich gehen, wo du nicht bist. Du bist überall. Aber dieses Wort, was Jesus sagt, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit, das geht meines Erachtens noch darüber hinaus. Das ist nicht nur, dass Gott überall ist und dann halt irgendwo ist. Nein, Gott, Jesus nimmt Anteil an unserem Leben. Am Anfang haben wir auch das Lied gehört, sei stille, und dort heißt es auch, tritt leise, der Meister ist hier. Ich weiß nicht, ob Jesus will, dass in seiner Gegenwart wir unbedingt leise treten. Ich kann mir vorstellen, dass er auch an Lärm, an Lachen, an dem Toben von Kindern seine Freude hat. Aber ist uns bewusst, dass Gott gegenwärtig ist? Natürlich wissen wir das. Wir sind davon überzeugt, aber denken wir auch daran? Stellt euch vor, Jesus sitzt neben dir oder neben dir oder neben dir oder neben jedem von uns ohne Abstand und ohne Maske. Oder er steht hier neben mir und legt vielleicht seinen Arm um mich und denkt sich oder sagt, ach Uli, was erzählst du da für einen Blödsinn? Denk doch erstmal nach, bevor du den Mund aufmachst. Aber selbst wenn er das denkt, er ist da. Und er geht auch nicht weg, wenn ich Blödsinn rede. Er geht auch nicht weg, wenn ich zornig bin, wenn ich mich daneben benehme, wenn ich wütend bin oder traurig bin. Er geht auch nicht weg, wenn ich wohin gehe, wo ich besser nicht sein sollte. Er steigt mit dir ins Auto, wenn du einsteigst, und er geht mit dir ins Schwimmbad, wenn du schwimmen gehst. Und er sitzt neben dir, wenn du dich impfen lässt, und er bleibt auch bei dir, wenn du dich gegen Impfen entscheidest. Er verlässt dich nicht, wenn du Corona-Maßnahmen der Regierung für absoluten Unfug hältst, und auch dann nicht, wenn du alles strikt befolgst. Das Versprechen, das er uns gegeben hat, diese Zusage, ist nicht davon abhängig, dass ich immer das tue, was ihm gefällt oder was richtig ist. Jesus nimmt Anteil an all dem, was wir tun, an allen unseren Erlebnissen. Wie ist es umgekehrt? Will ich alles mit ihm teilen, wie mit einem guten Freund oder einem Partner? An anderer Stelle hat Gott uns durch Paulus mitteilen lassen, und das finden wir in Römer 8, Vers 35 bis 39. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Es kann uns so ergehen, wie es in der Schrift heißt, weil wir zu dir gehören, sind wir mit dem Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in all diesen Dingen überlegene Sieger. Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch andere Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und Jesus selbst hat gesagt, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Ich habe mir vorgenommen, öfter daran zu denken, mehr von meinem Leben mit Jesus zu teilen. Dass es mehr ist als nur Fußspuren, die nebeneinander laufen und wo ich ab und zu mal getragen werde. Ob mir das gelingt, ich weiß es nicht. Aber ich denke, es ist wert, es zu versuchen. Amen. Wir hören jetzt noch ein Lied, diesmal von der Gruppe Hoffnungsträger. Es ist wieder in Deutsch.
Gemeinsam unterwegs, gemeinsam leben.
Darf euch bitten, aufzustehen. Ja, lieber Herr und Gott, gemeinsam unterwegs als ein starkes Team. Das beziehen wir ja mehr so auf uns als Menschen, als Gemeinde. Aber wir können es auch so sehen, dass wir mit dir gemeinsam unterwegs sind und dass wir mit dir zusammen ein starkes Team bilden. Dass wir Seelenverwandte sind, die alles teilen miteinander. Herr, gib, dass wir uns immer mehr bewusst sind, dass du bei uns bist, dass du uns begleitest auf allen unseren Wegen und dass wir immer zu dir kommen können, nicht nur, wenn es uns schlecht geht, sondern auch ganz besonders, wenn es uns gut geht, dass wir dankbar sein können und dass wir auf deine Hilfe vertrauen können und alles, aber auch alles mit dir teilen können. Danke für diesen Gedanken, danke für diese Gewissheit, danke für deine Zusagen und für dein Versprechen. Amen.